Maß aller Dinge, ja. Nee, das Maß meinen wir natürlich nicht. Ihr werdet im Laufe der Predigtserie erfahren, was wir damit meinen. Man könnte meinen, im ersten Gottesdienst ist Erweckung ausgebrochen. So viele Menschen hier ist ja unglaublich. Jetzt könnte ich denken, meine Worte letzte Woche haben schon so krass gefruchtet. Ja, hoffentlich auch, aber es ist tatsächlich auch ein bisschen profaner der Grund. Eine große Gruppe von uns geht heute ins Stadion und müssen deswegen früher weg. So, das Maß aller Dinge. In unserem Leben haben wir tagtäglich mit zig Maßeinheiten zu tun. Frühs, wenn der Wecker klingelt, dann geht es los mit der Uhrzeit. Die Kaffee-Nerds unter uns, die dann ihren Kaffee abwiegen, weil sie genau wissen müssen, wie viel Pulver kommt in meinen Cold Brew oder anderen Brew-Kaffee. Da geht's dann weiter mit dem Gewicht oder die Teeliebhaber, die die Temperatur des Wassers messen, weil es ist ja so, dass der Tee bei einer bestimmten Temperatur perfekt zieht. Oder wir setzen uns ins Auto, um zur Arbeit zu fahren und hoffentlich der ein oder andere unter uns checkt die Geschwindigkeit auf dem Tacho, auch wieder eine Maßeinheit. Auf der Arbeit geht's weiter, du stempelst, beginnst mit der Arbeit und auch dort werden dann gewisse Maßeinheiten an deine Arbeit angelegt, die sogenannten Key Performance Indicators, wo man dann misst, ob du erfolgreich bist, ob Maschine XY macht. Wir messen heutzutage alles Mögliche. Nach der Arbeit gehst du dann ins Fitnessstudio, legst ein paar Kilos auf die Hantelbank drauf und drückst die dann. Oder du bist eher der Läufertyp, der sich dann mit der Geschwindigkeit beschäftigt oder den Herzschlägen pro Minute. Wenn du am Abend heutzutage ins Bett fällst, hat die Smartwatch an unserem Arm alle möglichen Daten über uns gemessen, wie oft das Herz geschlagen hat, wie viele Schritte man gelaufen ist und vielleicht sogar, wie häufig man gepupst hat. Irgendwie liegt im Menschen der Wunsch, die Dinge messbar zu machen. Es gibt sogar eine Wissenschaft des Messens, die sogenannte Metrologie, die sich ausführlich damit beschäftigt und dafür sorgt, dass die Maßeinheiten überall auf der Welt gleich sind. Dass ein Kilo eben überall ein Kilo ist und die Uhren in Fürth nicht schneller ticken als zum Beispiel in Usbekistan. Jetzt sind wir heute Morgen in der Kirche und nicht auf der Generalkonferenz für Maße und Gewichte, die tatsächlich alle 4 Jahre in Frankreich stattfindet. Aber auch in der Bibel begegnen uns ganz viele Maßeinheiten. Hier auf dem Bild habe ich euch mal die biblischen Weg- und Längenmaße mitgebracht. Und Ziel unserer Predigtserie ist, dass du alle biblischen Maßeinheiten auswendig lernst. Und wer sie am Ende aufsagen kann, bekommt dann als Preis den goldenen Messstab in Anlehnung an Offenbarung 21. Dort steht nämlich, dass ein Engel des Herrn das neue Jerusalem mit einem goldenen Messstab ausmisst. Okay, für die, die meinen Humor nicht verstehen, das war ein kleiner Joke, aber mit einer Botschaft an alle Metrologen unter uns und Messnerds und Zahlenfreaks, auch ihr seid herzlich willkommen in der Chapel und ihr werdet in der Bibel voll auf eure Kosten kommen. Jetzt aber zum eigentlichen Ziel und zu unserem Leittext für die Serie aus Epheser 4, Verse 13 bis 15. Ihr könnt gerne dazu eure Bibel aufschlagen oder am Screen mitlesen. Dort steht, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. In den nächsten 3 Wochen wird es nicht um die bayerische Maß gehen. Es wird auch nicht um die Maßeinheiten der Bibel gehen. Es wird im Kern um geistliche Reife gehen. Was es bedeutet, im Glauben zu wachsen und Jesus dabei immer ähnlicher zu werden. Paulus wünscht sich für die Christen hier in Ephesus, dass sie eine Reife erreichen. Oder in anderen Übersetzungen steht bei dir vielleicht, dass sie zur vollen Mannesreife gelangen. Das war damals ein Ausdruck dafür, dass ein Mensch voll ausgewachsen war. Eben nicht mehr Kind, sondern erwachsen. Und jeder von uns hier weiß, dass man die Größe eines Menschen mit einem Messstab, mit einem Meterstab in Meter und Zentimeter misst. Aber wie um alles in der Welt messen wir jetzt die geistliche Reife eines Menschen? Hat es damit zu tun, wie alt jemand ist? Oder wie lange jemand in Christus ist? Hat es hier damit zu tun, wie oft er die Bibel liest? Oder wie wir letzte Woche von Flo Fürst so stark gehört haben, wie vielen Menschen er von Jesus erzählt? Oder wie oft er in den Gottesdienst geht? Oder wie viele Stunden er in der Woche in der Gemeinde mitarbeitet? Oder wie viel Geld er für das Reich Gottes gibt? All diese Dinge sind an und für sich nicht schlecht und haben ihre Berechtigung. Aber sie sind letztendlich nicht der Maßstab geistlicher Reife. Und wenn wir auch als Gemeinde, als Gläubige geistliche Reife mit einem falschen Maß messen, dann wird das Ergebnis automatisch verfälscht sein. Weil in der Metrologie kommt es immer auf die Bezugsgröße an. Da wurde in den letzten Jahren ein Durchbruch erzielt, weil alle großen, konstanten Maßeinheiten der Welt inzwischen auf einer Naturkonstanten sich berufen und nicht mehr am Urkilo zum Beispiel angedockt sind, was ein bisschen in den Details dann schwierig ist. Es geht am Ende ja immer drum in der Metrologie, was ist jetzt exakt ein Kilo? Was ist exakt Geschwindigkeit und wie kannst du dafür sorgen, dass die Waage im Supermarkt in Fürth auf genau dieses Maß eingestellt, also geeicht ist? Und Paulus macht uns hier deutlich, dass die Bezugsgröße, die Naturkonstante, der Maßstab im Leben eines Christen, Christus selbst ist. Er ist und bleibt damit das Maß aller Dinge. Und im Griechischen steht hier tatsächlich übrigens das Wörtchen Metron für Maß, Maßstab, wovon sich der Begriff Metrologie, aber auch Metrik oder auch Metronom tick, tack ableiten. Stell dir jetzt mal eine Waage vor, auf die du dich stellen kannst und die anstelle deines Körperfettanteils deinen JC-Anteil zeigt. Deinen Jesus Christus in Prozentanteil. Wie viel Christus jetzt in dir steckt. Wir hatten es vorhin, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Angenommen, es würde so eine Waage geben, ist die Frage, würdest du dich draufstellen? Es gibt ja Menschen, die Waage per se meiden und ich kann mir auch gut vorstellen, dass etliche unter uns auch diese Waage eher meiden würden. Und da alle möglichen Gefühle in uns bei dieser Vorstellung hochkommen, dass der JC in Prozentanteil gemessen werden kann. Ich möchte an dieser Stelle eine deutliche Triggerwarnung, wie man neudeutsch sagt, für die heutige Predigt und auch für die Serie im Allgemeinen aussprechen. Und will mir da kurz Zeit dafür nehmen. Ein Trigger ist letztendlich nichts anderes als ein Auslöser. Und ich glaube, dass diese Serie in uns ganz verschiedene Dinge auslösen kann und auch auslösen wird. Da kann zum Beispiel sofort, als du dir vorhin vorgestellt hast, dass du dich auf eine Waage stellst und dann wird eine Zahl angezeigt, Jesus Christus in Prozentanteil, Druck in dir ausgelöst werden. Da kann aber auch Scham oder Unzufriedenheit über deine geistliche Reife ausgelöst werden. In anderen, die mehr so ehrgeizig unterwegs sind, kann da eine falsche Form von Ehrgeiz und Aktivismus ausgelöst werden. Oder du bist versucht, dich mit anderen Gläubigen zu messen und in dir wird ein Vergleich ausgelöst. Bei den einen kann dieses Thema Minderwert auslösen und bei den anderen, die in der gleichen Predigt, mit dem gleichen Prediger, im gleichen Gottesdienst sitzen, Stolz. Warum sage ich euch das so direkt? Ist es nicht die schlechteste Werbung für die nächsten Sonntage? Ich bin der Überzeugung, dass hinter dem, was bei dir ausgelöst wird, eigentlich eine Chance für geistliches Wachstum liegt. Auslöser haben nämlich das Potenzial, etwas, das tiefer sitzt, zum Vorschein zu bringen und mit dem Heiligen Geist einen Veränderungsprozess zu mehr Reife anzustoßen. Aber wisst ihr, weil diese Auslöser, diese Trigger oft unangenehm sind und sie keinen Spaß machen, tendieren wir als Menschen oft eher dazu, sie wegzuschieben oder anderen die Schuld dafür zu geben. Zum Beispiel bei mir als Prediger. Und damit sage ich übrigens überhaupt nicht, dass ich immer richtig liege und ich immer die beste Kommunikation wähle. Ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass ich Menschen auch durch meine Kommunikation verletzen kann und wo mir das gespiegelt wird, bin ich auch jederzeit bereit, mich selbst zu hinterfragen und mich auch bei Menschen zu entschuldigen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die Sache mit den Triggern viel mehr mit mir selber zu tun hat, mit meiner Geschichte, mit meiner Erziehung, mit meiner eigenen Prägung. Wie bin ich geworden? Und mir vieles davon überhaupt gar nicht bewusst ist. Nehmen wir nochmal den Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus ist, in seiner ganzen Fülle. Wenn dieser Vers und der Gedanke von Christus als dem Maß aller Dinge in dir jetzt zum Beispiel einen ungesunden Leistungsdruck auslöst, dann hat dieser Auslöser höchstwahrscheinlich mehr mit deiner Erziehung und mit deinen vergangenen Erfahrungen zum Thema Leistung und gemessen werden zu tun, als mit einer falschen Übersetzung von Paulus oder einer schlechten Theologie. Und auch ein schlechtes Gewissen, meine Lieben, und andere emotionale Regungen während einer Predigt sind auch nicht immer direkt auf den Teufel zurückzuführen. Manchmal kommen sie nämlich direkt vom Heiligen Geist, der uns überführen möchte, oder sie kommen von unserer Seele, die sich zu Wort meldet mit einem Bedürfnis, das gehört werden will. Und ich möchte uns ermutigen, mit dem, was diese Serie in uns auslöst, ehrlich umzugehen. Auch wenn es herausfordernde Gefühle sind, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken und nicht zu schnell zu sagen, ich drück dich jetzt weg und ja, aber Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, Punkt, sondern zu fragen, was Gott uns durch diese Auslöser dadurch über uns selbst, aber auch über unseren Weg zu mehr Reife in ihm zeigen möchte. Und dafür würde ich gerne zu Beginn beten, weil ich denke, das ist eine Sache, die nur der Heilige Geist in uns ganz individuell tun kann, weil ich spreche hier zu mehreren hundert Personen und leider nicht in einem Seelsorgesetting zu einer einzelnen Person. Und Heiliger Geist, ich weiß, dass du derjenige bist, der zu jedem Einzelnen von uns sprechen kann, der uns überführen kann, der uns hinführen kann an unsere Triggerpunkte, an unsere Geschichten, an unsere Prägungen. Und Heiliger Geist, ich lade dich so sehr ein, dass du in dieser Serie uns zu mehr Reife bewegst, dass du uns aufzeigst, wo wir mit uns selbst beschäftigt sind und wo du so viel mehr für uns hast. Und dafür segne ich uns alle Prediger, alles Wort, das gesprochen wird, aber auch das Hören, dass wir mit Ohren hören, die bereit sind, Gehorsam und Wahrheit anzunehmen. In deinem Namen. Amen. Und weil ich von mir selber weiß, wie selektiv ich zuhöre, wenn etwas emotional in mir ausgelöst wurde, möchte ich am Anfang noch mal ein paar Grundüberzeugungen zu dem Thema klarstellen. Und solltest du irgendwie in den nächsten Wochen merken, du bist getriggert oder du sprichst mit einer emotionalen Person, die sagt, oh, hast du schon wieder diese Predigt gehört? Und der Prediger, der sagt, wir machen nicht genug und was nicht alles. Dann bitte ich dich von ganzem Herzen, verweis nochmal auf diesen kurzen Part, den ich jetzt bringe. Weil das ist wie das Paradigma, es ist wie die Brille, unter dem ich alles sehe, was ich zum Thema geistliche Reife sagen werde. Erstens, Gott liebt dich, unabhängig wie reif du bist. Gott liebt dich in deiner Unreife, Gott liebt dich in deiner Reife. Zweitens, wir alle, also auch ich als Pastor und wir als Gemeindeleitung, wir sitzen alle im gleichen Boot. Da ist kein Unterschied, da ist kein schlechter, kein besser. Drittens, das Ziel von geistlicher Reife ist nicht, dass wir uns messen können und wir es vergleichbar machen können, sondern das Ziel ist, dass wir reifen. Das Ziel ist nicht messen, sondern das Ziel ist reifen. Viertens, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, wie es in Römer 3, Vers 23 heißt. Und ohne Christus in uns, ohne seine befähigende bzw. an anderer Stelle auch erziehende Gnade, fallen wir alle unter dem Maßstab durch. Haben wir keine Chance. Können wir uns noch so sehr anstrengen, noch so sehr tun und machen. Wir fallen durch. Und damit, und das ist mein Schlussfazit, hat geistliche Reife mehr damit zu tun, dass wir Jesus an uns wirken lassen, als dass wir unsere Reife im Griff haben. Gras wächst nämlich nicht schneller, wenn du da dran ziehst. Und so ist es auch mit geistlicher Reife. Geistliche Reife wächst nicht schneller, wenn du als Mensch daran ziehst, sondern wenn du dem Heiligen Geist dein Herz hingibst und Jesus dich verändern lässt. Ich möchte jetzt mit euch zusammen nach diesem Paradigma des ich über alles stelle, in eine konkrete Geschichte einsteigen, in dem das Maß aller Dinge, also Jesus, eine spannende Frage gestellt wird. Und diese Geschichte steht in Matthäus Kapitel 22, Verse 34 bis 40. Und ich lese mal direkt daraus vor. Als die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern mit seiner Antwort den Mund gestopft hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, die sie ihm stellen wollten. Einer von ihnen, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, versuchte ihm mit der folgenden Frage eine Falle zu stellen. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete, Zitat, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Jesus, deine Logik. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diesen beiden Geboten. Kurz zum besseren Verständnis dieser Stelle. Diese Frage nach dem wichtigsten, nach dem gewichtigsten Gebot wurde in der Zeit Jesu von verschiedensten Menschen immer wieder gestellt und auch von den verschiedensten Rabbis beantwortet. Verständlicherweise bei 613 Gesetzen in der Tora, wovon 248 positive Gesetze sind, also du sollst das und das tun, 365 negative Gebote, sozusagen für jeden Tag im Jahr ein was, was du nicht darfst, und dann rund 1500 mehr Gesetzen aus der Mishnah, also aus der mündlichen Überlieferung der jüdischen Rabbis, ist es doch völlig verständlich, dass die armen Leute einfach herausfinden wollten, worauf es am Ende nun wirklich ankommt. Welches Gesetz hat jetzt das größte Gewicht? Und welche sind eher wie so die Straßenverkehrsordnung? Also, versteht mich richtig. Die ist ja den Menschen nützlich und ein Schutz. Aber wenn du sonntags morgens an einer Kreuzung stehst, weit und breit kein Auto und kein Mensch in Sicht ist, und die Ampel rot ist. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Die eigentliche Frage dahinter, was ist denn das wichtigste Gebot, ist doch eigentlich die Frage nach der Hauptsache im Leben mit Gott und was er von mir will. Was ist das Ziel des gottgefälligen Lebens? Und die Frage, die stellt sich die Menschheit in jeder Zeit, zu jeder Generation, an jedem Ort. Worum geht es im Leben? Wie werde ich glücklich? Und woher weiß ich am Ende, ob ich gut gelebt habe? Und ganz egal, aus welchem Hintergrund, mit welchem Weltbild du heute kommst, lass uns mal zusammen in die Antwort von Jesus schauen, was er sagt. Und davor noch ein ganz kurzes Wort zu seinen Gesprächspartnern. Es treten hier nämlich die Sadduzäer und die Pharisäer zusammen auf. Es waren zwei jüdische Gruppierungen, die nicht in allen Punkten übereingestimmt haben und die eigentlich überhaupt gar nicht befreundet, sondern eher verfeindet waren. Aber nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, haben sie sich hier zusammengetan, um Jesus zu testen. Und sie schicken jemanden, ich finde es in der NGÜ, also Neue Genfer Übersetzung, so gut übersetzt, sie schicken jemanden, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte. Muss man sich so wie einen Oberstaatsanwalt vorstellen. Es gibt Juristen, aber dann gibt es auch noch die Oberjuristen, also so Oberstaatsanwälte. Und weil das Gesetz damals nicht ausschließlich das geistliche Leben umspannt hat, sondern auch die juristische Instanz, sollten wir da heutzutage wirklich am ehesten an einen Rechtsanwalt denken, der jetzt probiert, Jesus eine Falle zu stellen, der jetzt probiert, mich anzuklagen, weil ich irgendwas gegen die Straßenverkehrsordnung gesagt habe in Deutschland, der so ein Typ ist, der ins Kleinste hineingeht und weiß, wie es sich mit dem Gesetz verhält. Und jetzt antwortet Jesus in Vers 37, eines der vielen Zitate aus dem Alten Testament, also aus der Tora, den fünf Büchern Mose, ein sehr bekanntes Gesetz aus 5. Mose 6, 4 bis 9. Und wir schauen zusammen, ihr könnt den Finger sozusagen in Matthäus lassen, weil da kommen wir wieder zurück. Aber wir schauen zusammen in das 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 4 bis 5. Dort heißt es nämlich, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Dieses Gesetz zitiert Jesus. Und das Gesetz war allen damals bekannt und ist auch vielen von uns heute noch bekannt. Es wird auch das Schema Israel genannt. Lasst mal zusammen sagen, Schema. Du kannst doch genau dieses E, kannst entweder Schmaß, das hört sich eher wie Schmarrn an, deswegen ein bisschen schöner Schema. Schema. Schema bedeutet im Hebräischen hören. Also es sind eigentlich einfach die zwei ersten Wörter von diesem Gesetz. Höre Israel, Schema Israel. Und Schema bedeutet jetzt nicht nur akustisch zu hören, sondern, und das ist das Spannende an der hebräischen Sprache, das Gehörte auch umzusetzen, also zu gehorchen. Wenn deine Kids das nächste Mal wieder mal so tun, als hätten sie dich nicht gehört, dann kannst du ihnen sagen, hey, schma mir jetzt endlich zu. Nicht nur, hör mir jetzt endlich zu, weil natürlich wir als Eltern wollen gehört werden, aber es ist doch viel wichtiger, dass das dann auch umgesetzt wird, was wir sagen, oder? Also schma mir endlich zu. Das ist übrigens nicht nur ein Gesetz des Schma Israels, sondern auch ein Gebet, das bis zum heutigen Tag von vielen Juden zweimal am Tag gebetet wird. Und ich bin mir sicher, dass vielen von uns dieser Dreiklang, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft bekannt ist. Aber es lohnt sich dennoch, einen genaueren Blick drauf zu werfen, was damit jetzt eigentlich gemeint ist. Mit diesem Herz, mit dieser Seele und mit dieser Kraft. Wir fangen an mit dem Herz. Herz ist im Hebräischen das Lev bzw. Levav und es ist wie das innere Zentrum eines Menschen, bestehend aus Denken, unseren Gefühlen und unseren Sehnsüchten. Es ist sozusagen wie die Schaltzentrale oder das Cockpit des Lebens. Und ich finde es so spannend, dass wir bis heute sagen, ich liebe dich von ganzem Herzen und nicht, ich liebe dich von ganzer Leber. Oder mein Herz ist gebrochen und nicht mein Gehirn ist gebrochen. Also bei manchen mag auch das Gehirn gebrochen sein, aber wenn wir etwas über unser Innerstes beschreiben, reden wir vom Herzen. Nächste Woche wird es ausführlicher über das Herz gehen und wie der Kopf in der westlichen Kirche immer wieder in den Konkurrenzkampf mit dem Herzen als Schaltzentrale des Glaubens tritt und wir einen Glauben des Herzens brauchen, Augen des Herzens und nicht Augen des Verstandes. Wie der Herz und Kopf zusammenhängen, dazu nächste Woche mehr. Dann kommen wir zum zweiten Wörtchen, der ganzen Seele. Und hier haben wir es jetzt schon langsam mit Übersetzungsschwierigkeiten in unsere Sprache zu tun. Das mit dem Herz kriegen wir gerade noch hin, aber jetzt wird es schwieriger. Das hebräische Wort für Seele lautet nämlich Nefesh und kommt allein im Alten Testament 700 Mal vor. Und wie das Herz handelt es sich auch bei der Seele, bei Nefesh, um eigentlich einen Körperteil des Menschen, nämlich die Kehle. Die Kehle des Menschen. Und ich finde es so ein starkes Bild, weil ab dem ersten Tag unseres Lebens kommt durch unsere Kehle notwendige Speise. Wir kommen als bedürftige Wesen auf diese Welt und bleiben es bis zu unserem letzten Atemzug. Mit jedem Atemzug kommt Sauerstoff durch die Kehle in dein System. Und so braucht auch unsere Seele Versorgung von Gott. Sie muss versorgt werden, so wie unser Körper mit Essen, mit Trinken, mit Oxygen, mit Sauerstoff versorgt wird, so muss auch unsere Seele versorgt werden. Und wenn wir im deutschen Sprachraum von der Seele sprechen, dann muss uns unbedingt bewusst sein, dass unsere Vorstellung, die wenigsten von uns bewusst sich mal überlegt haben, aber so die allgemeine Vorstellung der menschlichen Seele ist hier im Westen mehr vom griechischen, konkret dem platonischen Denken geprägt und nicht so sehr durch das biblische Weltbild. Was meine ich jetzt damit? Platon hat gelehrt und geprägt, dass die Seele, der unsichtbare, nicht materielle, also irgendwie übermaterielle Teil ist und sie einmal am Ende irgendwo hinwandert, in der christlichen Sprache dann in den Himmel kommt, die sogenannte Seelenwanderung. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Nefesh bezieht sich vielmehr auf die ganze Person, bezieht sich auf deine gesamte Lebenskraft. Und im hebräischen Denken ist auch der Körper, der physische Teil deines Lebens, Teil dieses Konstrukts Nefesh. Und somit hat der Mensch keine Seele, sondern er ist im biblischen Sinn eine Seele. Im Alten Testament wird deshalb auch oftmals Nefesh verwendet, wenn ein Mensch tot auf dem Boden lag. Es war auch ein Nefesh, eine Seele. Auch deshalb zählen die Hebräer oftmals 5000 Seelen, die zusammen in den Krieg zogen oder was auch immer. Das Schma sagt also, hey Leute, nicht nur das Innere von uns, nicht nur das Versteckte von uns, sondern alles, was ich bin, soll den Herrn lieben. Meine Sexualität, meine Energie, alles, was ich tue. Nicht nur irgendwelche metaphysischen Gedanken und Konstrukte, die in unserem Kopf ablaufen, sondern mein ganzes Sein. Und das führt uns zum letzten Begriff mit all deiner Kraft, was in der Übersetzung am schwierigsten ist, weil hebräisch meot eigentlich ein Adverb ist und eigentlich mit viel bzw. mit sehr übersetzt werden müsste. Zum Beispiel, dass es Gott sehr gut mit der Schöpfung meint in 1. Mose, dort steht meot tov, also sehr gut. Wörtlich heißt es also, dass du mit deiner Fülle, mit deinem Vielen, mit deiner Menge, mit deiner gesamten Kapazität Jesus, Gott und deinen Nächsten lieben sollst. Und einige Theologen übersetzen daher auch mit Fülle oder sogar mit Reichtum oder mit deinem Einfluss. Also den Herrn nicht nur mit dem Inneren zu lieben, sondern mit deinem ganzen Einfluss, mit meinem Netzwerk, mit deiner Bildung, mit deiner Beziehung, mit all dem, was du hier im Leben bewegst und was du so hast. Und das Wichtigste, wenn wir Herz, Seele, Kraft hören, ist, dass wir verstehen, das ist keine Dreiteilung des Menschen, sondern wir sind ganzheitliche Wesen und wir können nicht so einfach in drei Teile gestückelt werden, wie wir es bis heute leider oft auch in christlichen Kreisen machen, aller Geist, Seele und Leib, sondern liebe Gott mit allem, was du bist, nicht nur mit einem Teil von dir. Gott, hier bin ich. Hier ist nicht nur mein Geld, nicht nur meine Zeit oder meine Gefühle, sondern was immer ich bin da für dich. Ich selbst möchte dich lieben. Und ich bin der Überzeugung, dass geistliche Reife ganz viel am Ende damit zu tun hat, uns als ganzes Wesen zu kennen, uns als ganzes Wesen anzunehmen und uns als ganzes Wesen zu lieben. Damit meine ich all unsere Bedürfnisse, auch die Sehnsüchte, auch die Schattenseiten des Herzens anzunehmen, so wie wir sind. Und natürlich ist da die Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer, das Wichtigste, dass wir uns von ihm lieben lassen und ihn zurücklieben. Jetzt bringt Jesus allerdings noch diese lustige Zeile, über die sich alle introvertierten Menschen auf dieser Welt aufregen. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Und zitiert dann ein weiteres Gesetz aus 3. Buch Mose, Kapitel 19, das ich jetzt aus Zeitgründen nicht vorlesen werde, in dem es dann darum geht, unseren Nächsten zu lieben. Gott zu lieben, das wäre noch gegangen, ne? Hätten wir noch irgendwie hingekriegt. Aber jetzt wirklich auch unseren Nächsten und damit nicht nur Mann oder Frau, nicht nur unsere Schwester oder Bruder, nicht nur unsere Freunde, die wir uns selbst ausgesucht haben, sondern Jesus geht so weit und sagt sogar unsere Feinde. Pete Scazzaro bringt in seinem Buch Emotional gesunde Nachfolge, das übrigens mehrere Kleingruppen hier in der Chapel gerade durchgehen, finde ich so cool und kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist ein Buch, das man über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre bearbeiten, beackern sollte, weil da so viel für unsere Nachfolge mit Jesus drinsteckt. Und er schreibt dort, das entscheidende Merkmal eines reifen Christen ist es, Menschen zu lieben. Es ist unmöglich, geistlich reif zu sein, und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Wenn wir den Herrn mehr und mehr lieben, wenn wir ständig in der Bibel lesen, in den Gottesdienst gehen und beten, aber wir bleiben im Umgang mit unserem Nächsten launisch, zynisch, unehrlich, ungeduldig oder auch verurteilend, bist du geistlich unreif. Denn das Maß, in dem der JC-Anteil gemessen wird, ist Liebe. Du kannst noch so hingegeben sein, noch so diszipliniert sein, noch so begabt sein. Der Korintherbrief sagt einmal, wenn du keine Liebe hast, bist du ein tönendes Erz. Erinnert euch nochmal daran. Die Gesprächspartner von Jesus waren Pharisäer und Sadduzäer. Die hielten den Sabbat, die fasteten zweimal die Woche, die beteten täglich und sie gingen regelmäßig in die Synagoge. Und doch nennt sie Jesus an einer anderen Stelle einmal Schlangenbrut. Wir dürfen nie vergessen, dass geistliche Übungen nur Weg zum Ziel sind. Das Bibellesen, die Stille, Gebet, Fasten oder was auch immer wir noch als geistliche Übungen praktizieren, sind nicht das Ziel, sondern Weg zum Ziel. Das Ziel ist es, eine Person der Liebe zu werden. Eine Person der Liebe zu werden. Und ja, Hingabe ist dabei wichtig. Hingabe ist sozusagen der Weg des Gehorsams, auf dem wir unterwegs sein müssen. Aber Hingabe ist kein Maßstab dafür, wie nah du dem Ziel schon gekommen bist, sondern dass du unterwegs bist und wir alle sind unterwegs. Das Ziel ist, im Glauben zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Und die Frage ist am Ende, ob wir das Jahr für Jahr tun. Und wenn ich mich ehrlich reflektiere, dann wird mir bewusst, dass dieser Prozess, dieses Wachsen, dieses Reifen eher wie ein Aktienkurs bei mir ausschaut, als wie ein gerader Aufstieg auf einen Berg und ich dann irgendwann am Gipfel angekommen bin. Ich habe euch mal einen Aktienkurs mitgebracht, der geht rauf und runter. Und ja, da gibt es Tage, an denen du mal wieder so richtig lieblos gegenüber deiner Frau bist. Also ich rede jetzt einfach von mir. An denen ich kein Bock habe, meine Kinder bedingungslos zu lieben, sondern meine Liebe an Bedingungen festnagel. Und dann sind da vielleicht mal so richtige Tiefen drinnen, wo ich es irgendwie über mehrere Wochen und Monate nicht so richtig hinkrieg zu lieben. Wo meine Liebe erkaltet ist, wo ich nicht mehr freudig bin, wo es nicht mehr brennt in mir. Aber die Frage ist nicht so sehr Tag für Tag, Woche für Woche, sondern wenn ich mein Leben reflektiere, hey, wie bin ich im Vergleich zu noch vor einem Jahr? Wie bin ich im Vergleich zu vor 3 Jahren unterwegs? Und da sollten wir uns schon ehrlich die Frage stellen, werden wir konstant auf die lange Sicht liebevoller oder hängen wir irgendwo in so einem Tal schon über mehrere Jahre fest? Und ich glaube, es gibt Christen, egal wie alt, die in einem Tal, in einer Talsohle sterben, die geistlich unreif diese Welt verlassen, weil sie aus welchen Gründen auch immer nicht bereit waren, diese Prozesse zu gehen und zu reifen. Gehorsam bedeutet jetzt aber, im Bild vom Aktienkurs gesprochen, dass wir unsere Investitionen nicht zurückziehen, wenn der Kurs einmal am Fallen ist, sondern dass wir sozusagen weiterhin investiert bleiben und wir täglich kleine Schritte des Gehorsams gehen, egal ob wir uns danach fühlen oder nicht. Weil Liebe im biblischen Sinn ist nicht die romantische Hollywood-Liebe, wie wir sie heute oft malen, sondern ist auch Entscheidung, ist auch Gehorsam und sollte sich am Ende definitiv in Gefühlen auch äußern. Keine Frage. Aber es geht am Ende darum, bleib ich selbst in den Talsohlen meines Lebens? Bleib ich investiert? Bleib ich dabei? Oder bin ich wie immer die größte Menge auf dem Aktienmarkt? So, oh, wir müssen schnell unser Geld zurückziehen, weil irgendeine Aktie in den Boden fällt. Dieser Gehorsam ist das, was du selbst zu deinem Wachstum beitragen kannst. Investiert zu bleiben, auch wenn es schwer wird. Den Rest macht dann der Geist Gottes. Und das ist, wie ich am Anfang gesagt habe, pure Gnade. Und wie wir auch im Gottesdienst, im Lobpreis schon so eindrücklich das auch erlebt haben, das ist Christus in uns. Ich erinnere nochmal an die Eingangsstelle Epheser 4, 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Und ich glaube, hier haben wir es mit so einem tiefen, wichtigen Prinzip geistlicher Reife zu tun, das uns gerade in einer Zeit wie dieser, in der wir leben und Jesus nachfolgen, unglaublich helfen kann. In einem Geist der Liebe und an der Wahrheit festhalten. Das sind wie zwei verschiedene Flächen einer Waage. James, du könntest mir mal kurz die Waage nach vorne geben. Ich glaube, die Reise hin zu mehr Reife im Glauben ist wie so ein ständiger Balanceakt, in dem wir verschiedene Dinge, aber hier jetzt mal vor allem Wahrheit und Liebe miteinander ins Gleichgewicht bringen dürfen. Wenn wir die eine Seite, Wahrheit, zu stark gewichten und sagen, ja, Gender-Schmarrn, das ist ja alles so, und in der Bibel steht doch ganz klar Mann und Frau und wir müssen an der Wahrheit festhalten und Punkt. Ihr wisst, was ich meine, dann geht die Waage ins Ungleichgewicht. Wenn wir jetzt aber hier ganz stark gewichten, sagen, ach Mensch, lasse doch so sein, wie sie sind und jeder ist seines Glückes Schmied und wählen und so weiter. Ja, und Mann und Frau in der Bibel kann man Hebräisch auch anders übersetzen und was nicht alles. Es ist schwer, es ist ein Prozess, Gleichgewicht herzustellen. War zu viel. Muss ich wieder ein bisschen hier, ein bisschen da. War zu viel. Und das ist der Prozess der Nachfolge. Die Arbeit, ausgewogen in Wahrheit und Liebe unterwegs zu sein. Und das gilt einerseits, glaube ich, auch für jeden Einzelnen selber, weil jeder unterschiedlich geprägt ist, unterschiedlich eine Erziehung bekommen hat, unterschiedliche Stärken und Schwächen hat. Aber das gilt auch für uns als Gemeinschaft, wo wir vielleicht auch als Gemeinschaft eine Seite zu stark gewichtet haben, zu viel Liebe zu wenig Wahrheit oder wo wir zu viel Wahrheit, zu wenig Liebe gewichtet haben. Und da wollen wir auch als Gemeinschaft Chapel Fürth zusammen unterwegs sein und probieren, in eine geistliche Reife zu kommen, in eine Ausgewogenheit im Leben unterwegs zu sein. Menschen nicht nur zu lieben, wenn sie deiner Meinung sind, sondern Menschen zu lieben, wenn sie nicht deiner Meinung sind. Pete Scazzaro bringt mal an einer Stelle einen unglaublichen Satz und sagt, so wie du Menschen, die dich nerven und die nicht deiner Meinung sind, zuhörst, sagt mehr darüber aus, wie du Gott hörst. Puh. Wir sind in Gesprächen oftmals schon so damit beschäftigt, was wir sagen wollen, was wir der Person mitgeben wollen, als einfach mal zuzuhören. Daniel wird im Teil 3 der Serie deswegen da näher drauf eingehen, wie wir zuhören lernen können. Ich glaube wirklich, das ist etwas, was wir neu lernen müssen. Und Pete Scazzaro sagt, es reicht nicht nur Menschen zu lehren, Gott zu lieben, sondern du musst genauso viel Zeit und Energie als Gemeinde, als Leiter, als Pastor hineinstecken, um ihnen zu zeigen und ihnen vorzuleben, was es genau bedeutet, Menschen zu lieben. Und ich bin hier nicht das beste Beispiel. Auch ich bin unterwegs. Ich bin nicht der Maßstab. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Das Maß aller Dinge ist und bleibt Jesus Christus, dem als einzigen Menschen auf dieser Welt Balance wirklich gelungen ist. Weil Balance ist immer ein Zustand, in dem man Kräfte miteinander in Einklang bringt. Und ich möchte uns deswegen am Ende dieser Message segnen, dass der Geist Gottes uns dazu befähigt und uns auch überführt, wo wir vielleicht selbstgerecht, verurteilend unterwegs sind. Oder auch überführen möchte, wo wir es mit der biblischen Wahrheit nicht mehr so genau nehmen und sie eher wie die Straßenverkehrsordnung erleben, als wie das Gesetz Gottes, das uns gegeben ist, zu unserem Besten, damit Leben blühen und gedeihen und wachsen kann. Ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, aber wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann bitte hör heute hin, ob es vielleicht der Heilige Geist in dir ist, der leise an deine Tür klopft, der leise sagt, hey, hier bin ich. Der Heilige Geist, er bricht nicht durch die Hintertür in dein Leben, sondern er klopft leise an. Und da, wo du vielleicht mit der Bibel in der Hand unterwegs bist und andere Menschengruppen verurteilst, weil sie nicht so leben, wie du das gut findest oder wie wir das richtig haben, auch da reißt der Heilige Geist nicht dein Haus ein. Auch da versperrt der Heilige Geist manchmal leider nicht deinen Mund, sondern er klopft leise an deine Herzenstür an. Und sagt, liebst du die Menschen? Siehst du die Menschen? Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und uns heute zeigst, wo wir in ein Ungleichgewicht gekommen sind. Einerseits in unserem persönlichen Leben, aber auch als Gemeinschaft, wo wir Dinge zu stark gewichten und anderes aus dem Blick verlieren. Heiliger Geist, ich bete so sehr, dass du in dieser spannenden Zeit des 21. Jahrhunderts uns die Kraft gibst, uns die Weisheit gibst, uns die Geduld gibst, in einem Geist der Liebe in Wahrheit unterwegs zu sein. Und wir nehmen dich als Vorbild und sagen, auch wenn wir es noch nicht sind, wir sind bereit, zu dir hinzuwachsen. Christus in uns. Amen. Und jetzt wollen wir dieses Lied, Welche Liebe, noch singen. Und ich glaube, man hätte noch so viel mehr über Liebe, über Agape sagen können, was die Liebe wirklich ist im biblischen Sinne. Und dieses Lied drückt so viel davon aus, was Liebe ist und wie wir lieben sollen. So lasst uns zusammen aufstehen oder sitzen und einfach als Reaktion auf diese Predigt die Liebe Gottes anrufen und beten, dass er uns erfüllt.